Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts Data Navigator. Wie immer erstmal ein Hallo an meinen Co-Host Martin Schirmbacher, Partner bei Herting.
Hallo lieber Hubertus, grüße dich. Schön, dass wir wieder zusammen aufnehmen können heute.
Jo, ich bin Hubertus von Rönne, Partner bei Upgrade. Und heute ist unser Gast Philipp Schütz. Er ist ein Gründer und zwar von Data Revolution, hat außerdem langjährige Erfahrung im Datenbereich großer Unternehmen. Kennt sich auch schon mit unserem Data Navigator Podcast aus, auch deswegen, weil du, Philipp, du dabei warst bei unserem Data Navigator Forum im November, und zwar als aktiver Teilnehmer am runden Tisch. Das hat große Freude bereitet. Und insofern freuen wir uns, an die dortigen Diskussionen auch heute anzuknüpfen. Ja. Einen Satz vielleicht vorab noch. Die EU hat ja in ihrer Begründung des Data Acts ausdrücklich darauf gesetzt, dass durch die bessere Verfügbarkeit von Daten neue Unternehmen entstehen sollen und die mit diesen Daten dann neue Services anbieten. Und genau solch ein Unternehmen, Philipp, hast du gegründet. Lieber Philipp, schön, dass du dabei bist. Vielleicht starten wir mit einer kurzen Vorstellung, deinen Weg zur Gründung von Data Revolution.
Super, Hubertus. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Danke auch an dich, Martin. Ich verfolge euer Format auch regelmäßig. Genau, die Podcasts sind echt spannend. Und von daher sehr cool, dass wir hier uns kurz präsentieren können. Vielleicht kurz zu mir. Ich bin ursprünglich eigentlich Politikwissenschaftler, also habe gar nicht so viel mit IT am Hut, habe dann aber relativ schnell angefangen, für ein Fraunhofer-Institut zu arbeiten als Wissenschaftler. Also da ging es dann schon stark in Richtung Technik und habe mich da auf das Thema, also vor allem auch technischer Datenschutz, aber Datenschutz im Allgemeinen konzentriert und spezialisiert. Wir haben damals, das war ganz spannend, waren wir quasi über EU-Projekte in den Gesetzgebungsprozess der Datenschutzgrundverordnung involviert und konnten so diesen ganzen Prozess, der sich da entwickelt hat, mit begleiten, forschungstechnisch Menge gelernt, großes Netzwerk gespannt, und bin dann 2016, 17, als die DSGVO live ging und der Bedarf unheimlich groß war an Datenschützern, in die Wirtschaft gewechselt. Erst zu DMTech, habe da als Datenschutzkoordinator, dann als stellvertretender Projektleiter die Einführung der Datenschutzgrundverordnung mitbegleitet und bin dann jetzt vor 4, 5 Jahren genau zu Mercedes gewechselt, Mercedes-Benz, bin da im Leasinggeschäft in einer neuen Gesellschaft, die dort gegründet worden ist, geholt worden, um dort die Datenschutzorganisation mit aufzubauen. Und das mache ich auch hauptberuflich immer noch neben dem Startup. Vielleicht kurz so ein bisschen, wie es zu der Idee des Startups gekommen ist. Ich bin immer noch, Teil meines Herzens ist immer noch, schlägt immer noch für die Wissenschaft, muss ich ehrlich sagen. Bin auch nach wie vor als Wissenschaftler aktiv, so ein bisschen in meiner Freizeit eigentlich, und bin da vor 3, 4 Jahren mit einem ehemaligen Fraunhofer-Kollegen angesprochen worden, also wir als Politikwissenschaftler, ob wir nicht mit 30 anderen Juristen zusammen einen großen Kommentar mit schreiben wollen zur Digitalgesetzgebung der Europäischen Union. Der Data Act war da eins von vielen Verordnungspaketen. Wir haben so ein bisschen was zu der aufsichtsbehördlichen Struktur geschrieben, ja, zu den unterschiedlichen Verordnungen. Da war unter anderem der Data Act mit dabei. Also da bin ich quasi das erste Mal so richtig tief in den Data Act reingeschubst worden, musste sozusagen dann auch mich einfach tiefergehend damit auseinandersetzen, habe damals schon gemerkt, boah, das ist ein wirklich spannendes Thema, also nicht nur wissenschaftlich, sondern auch aus einer geschäftlichen Business-Sichtweise heraus. Und so ist eigentlich ein bisschen die Idee dann von Data Revolution entstanden. Ursprünglich war es auch so, dass ich mich mit einem anderen Mercedes-Kollegen selbstständig machen wollte, eher im KI-Bereich. Und wie der Zufall es dann will, der ist dann abgesprungen und dann stand ich so ein bisschen alleine da, ne? Startup-Welt hochdynamisch, muss immer so ein bisschen damit rechnen, dass unvorhergesehene Dinge halt passieren. Und dann habe ich überlegt, okay, KI-Expertise ist zwar da, aber eher aus dem Governance-Bereich, was mache ich jetzt? Und da kam dann, wie gesagt, diese Data-Act-Thematik mit rein, dass ich gesagt habe, boah, das ist eigentlich ganz spannend, genau dort sich mit einer Geschäftsidee selbstständig zu machen, die es vielleicht so am Markt noch nicht gibt.
Genau, und vielleicht sagst du da mal, was sozusagen genau das Problem ist, was die Data Revolution, was du mit deinem Ansatz da aus Sicht des Data Act lösen kannst.
Genau. Also wir verstehen uns als allererstes als IT, als Tech-Startup, muss man dazu sagen. Ja, obwohl ich jetzt sozusagen eher die juristische Brille aufhabe, aber genau, meine Kompagnons sind alle aus dem IT-Bereich, und Wir schalten uns eigentlich einfach gesprochen dazwischen, also zwischen den Datennutzer und den Dateninhaber. Unser Ziel ist es, eine Plattform aufzubauen, da sind wir auch gerade schon dabei, dem Datennutzer in erster Linie, das ist ein Track, wir verfolgen momentan drei unterschiedliche Tracks, aber das ist so ein bisschen der Hauptstrang, den wir gerade verfolgen. Wir verfolgen die Idee, dem Datennutzer, das sind vor allem datennutzende Unternehmen, bei der Verarbeitung ihrer Daten, die ja quasi jetzt ja, das Besitzverhältnis wechselt ja so, wenn man so möchte, bei der Verarbeitung ihrer Daten zu helfen, sie da zu unterstützen. Es ist ja so, dass die Dateninhaber, ich finde auch den deutsche Übersetzung nicht so wirklich passend, also Data Holder finde ich eigentlich viel, viel passender. Der Data Holder ist ja verpflichtet, Daten, die bei der Nutzung von IoT-Geräten generiert werden, und wenn er diese halt selber vorliegen hat und das vernetzte Produkte sind sozusagen, die in dem Scope sind, die an den Datennutzer sozusagen weiterzugeben. Und das muss er aber nur in einem Rohdatenformat oder Pre-Process-Format halt tun. Da können wir nachher sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Das ist auch so ein bisschen immer die Frage, was ist denn das wirkliche Interesse des Data Holders dahinter? Naja, originär hat er vielleicht gar nicht so viel Interesse daran, dass jetzt der Datennutzer da so einen riesen Mehrwert aus diesen Daten zieht. Und dann kommen wir genau ins Spiel. Also wir schauen uns die Daten an, wir bereiten diese Daten auf, wir machen eine Menge mit den Daten, können natürlich auch Analysen, Visualisierung und so weiter damit fahren, aber schlussendlich genau sorgen wir dafür, dass der Datennutzer einen größtmöglichen Mehrwert aus den Daten ziehen kann, die ihm jetzt über dem Data Act sozusagen zustehen. Genau, vielleicht das noch ganz kurz, also das ist so ein Track, den wir verfolgen, der andere Track ist aber auch sehr spannend, das ist natürlich die Compliance-Ecke, also wir haben ja eigentlich zwei Seiten des Marktes, die wir mit unserer Plattform versuchen zu bedienen. Und da sind bei uns im Fokus vor allem KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen, die jetzt nicht wie die ganz Großen vielleicht viel Ressourcen in Lösungen eingesteckt haben, wie ich denn Data Act compliant die Daten den Datennutzern auch zur Verfügung stelle. Und genau an dem Punkt soll unsere Plattform halt auch ins Spiel kommen, dass wir hier sozusagen eine Möglichkeit des Zugangs schaffen für den Datennutzer und den Dateninhaber sozusagen eine Data Act Compliance gewährleisten.
Ja, sehr schön. Also Compliance und Datennutzung in einem gedacht. Das sind wir. Mission erfüllt hier eigentlich. Ne? Das ist wirklich unsere Mission. Das war vielleicht eine kleine Anekdote. Vor kurzem fand statt die DigiCon von der Bundesnetzagentur. Und da hat sich die Bundesnetzagentur tatsächlich umbenannt, in Anführungsstrichen. Die will jetzt Digitalagentur sein, weil sie nämlich mehr auch auf Datennutzung achtet. Das hat uns natürlich extrem gefreut. Und Martin, ich glaube, wir können es fast ein bisschen auf unsere uns auf die Fahnen schreiben. Wir haben da einen kleinen Beitrag zu geleistet, glaube ich. Aber zurück zum Thema. Also vielen Dank, Philipp. Du bist an für sich von der Herkunft her nicht nur Jurist, sondern auch eigentlich Datenschützer mal gewesen. Aber jetzt bist du im Bereich Datennutzung angelangt. Vielleicht nochmal einen Blick jetzt auf das, was du so siehst. Wo stehen wir denn beim Thema Datenaustausch? Wie einfach, also gerade auch im Austausch, den du so hast mit den verschiedensten Unternehmen zu dem Thema. Wie läuft das heute, so der Datenaustausch?
Ja, also ich sag mal zusammengefasst holprig. Wäre jetzt meine Antwort und wir sind an vorderster Front unterwegs, muss man wirklich sagen. Also deswegen sind wir, glaube ich, auch ein ganz spannender Partner, wenn es um so ein bisschen Austausch geht, wie es denn da an der Front aussieht, ja. Vielleicht nochmal generell so ein bisschen, um das Bigger Picture zu zeigen. Wir verstehen uns erstmal als technologieagnostisch. Das heißt, das IoT-Gerät, was wir über unsere Plattform anbinden, ist uns eigentlich erstmal völlig, völlig egal. Man muss aber dazu sagen, dass wir natürlich mit bestimmten Vorwissen und mit bestimmten Spezifikationen starten, wo wir halt besondere Geschäftspotenziale gerade auch sehen. Und das ist vor allem im Fahrzeugdatenbereich. Ich komme selber von Mercedes, ne, weiß sozusagen, dass der Fahrzeugdatenbereich sehr interessant ist, sehr spannend ist, auch eine Menge Use Cases sozusagen beinhaltet. Und wo wir über die letzten 6-7 Monate stark reingestolpert ist der Agritech-Bereich. Also das sind sozusagen die zwei technischen IoT-Bereiche, wo wir gerade am weitesten fortgeschritten sind. Und da kann ich sicherlich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also es ist so, dass wir haben unterschiedliche Kooperationspartner, sowohl im Fahrzeugdatenbereich als auch im Agritech-Bereich, mit denen wir zusammenarbeiten und über die wir quasi Zugriff auf Fahrzeugdaten, also Pkw-Daten und aber auch Traktordaten, Landmaschinendaten sozusagen bekommen haben. Und da stellt und da haben wir quasi Mandate bekommen, diese Daten von den jeweiligen Herstellern einzufordern, zu verarbeiten, Dinge mit diesen Daten zu tun. Und es stellen sich eigentlich, also es stellen sich unterschiedliche Szenarien dar. Wir haben eigentlich kein einziges Szenario bis jetzt, was, das muss ich auch so ehrlich sagen, so 100% Compliance mit dem Data Act beinhaltet, also unserer Meinung nach zumindest. Wir haben immer wieder...
Sind wir jetzt nicht überrascht?
Ja, also wir haben leider echt wirklich immer wieder Fallstricke, wo wir merken, da werden dann immer einzelne Punkte des Data Acts, ich sag mal, sehr kreativ ausgelegt. Ja. Um mal ein paar Beispiele zu nennen. Also im Traktorenbereich haben wir beispielsweise Zugriff bei einer Traktorenmarke, steckt auch ein großes amerikanisches Unternehmen dahinter. Da haben wir über, also wie dieser Zugriff de facto abläuft, ist häufig über die Kundenportale der Hersteller. Das heißt, da ist dann auch das Authentifizierungsproblem so ein bisschen mit gelöst. Ne? Der Kunde loggt sich dort halt ein und kriegt dann meistens sogar über den Datenschutzbereich, wo es auch schon so ein bisschen Recht auf Datenportabilität und andere Dinge gab, jetzt quasi den Zugriff über den Data Act auf seine Daten. Das sind aber einmalige Downloads, die da drüber laufen und dann kriegt man meistens irgendwie eine CSV-Datei oder eine JSON-File halt runtergeladen. Und genau, bei diesem einen Traktorenhersteller haben wir halt eine sehr umfangreiche CSV-Datei runterladen können. Das ist auch so, dass man quasi das rückwirkend bis zum 12.09. immer tun kann. Also ich könnte auch jetzt sozusagen mir nochmal eine File runterladen, die würde dann über ein halbes Jahr sozusagen, ein knappes halbes Jahr halt zurück in die Vergangenheit reichen. Diese CSV-Dateien sind ziemlich groß. Wir haben uns 2 Wochen angeguckt, das waren dann 20 Megabyte. Da werden alle 10 Sekunden wird ein Datenpunkt quasi erzeugt, also echtzeitkontinuierliche Daten sind auch dort da. Und wir haben 750 Datenarten dieses Traktors vorliegen. Also schon recht große Datei, mit der wir auch eine Menge Analysen gefahren haben, uns das angeguckt haben. Da kann man schon sehr spannende Dinge, kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal kurz ein bisschen zu mitmachen. Und bei dem Traktorenhersteller war jetzt aber das Problem, dass wir dann natürlich weitergegangen sind, gesagt haben, okay, wir würden gerne auch über unseren Kooperationspartner jetzt Echtzeit und kontinuierlichen Zugriff drauf haben, über eine API. Und dann wurde uns halt zurückgemeldet, nein, das ist jetzt momentan, also erst wurde uns zurückgemeldet, das müssen wir nicht, weil es ist irgendwie, ja, man hat sich da auch so ein bisschen rumgedruckst, können, tun sie es ja offensichtlich, weil die Daten, da werden ja alle 10 Sekunden Daten geschrieben, so, ne, also gut, und dann war zum Schluss aber die Aussage, nee, wir sind einfach noch nicht so weit, wir haben diese Infrastruktur quasi noch nicht gebaut, das über eine API zur Verfügung stellen zu können, ja, was jetzt erstmal bei uns so eine gewisse Sackgasse sozusagen auch ist und wo wir gucken, wie wir da im Austausch mit der Aufsichtsbehörde, die ja jetzt demnächst benannt wird, auch weitermachen. Ja, das ist der eine Fall. Der andere Fall ist, dass sehr wohl Daten über APIs zur Verfügung gestellt werden von einem anderen sehr großen Traktorenhersteller. Aber das sind halt nur 5 Datenarten. Ja? Und da stellt sich halt für uns sehr gewaltig die Frage, wenn wir sehen, bei einem ähnlich gebauten Traktor sind es 750 Daten und jetzt haben wir halt nur 5 Datenarten dort bei dem anderen Hersteller zur Verfügung gestellt. Das wirkt ein bisschen komisch. Wir sind noch nicht auf den zugetreten. Aber das werden wir sicherlich auch in dem Bereich dann tun. Und dann gibt es noch eine dritte Variante, die ist uns im Fahrzeugdatenbereich vor allem aufgefallen. Und das sind einfach sehr hohe Kosten, die abverlangt werden, wenn es um den Echtzeitdaten, kontinuierlichen Datenzugriff geht. Und diese Kosten sind natürlich auf eine gewisse Art und Weise legitim, wenn das der Dritte macht, der hier Zugriff sozusagen bekommt, aber wenn die Daten oder wenn die Kosten sich in einem Bereich dann abspielen von 20 bis 30 Euro pro Monat pro Fahrzeug, dann ist das natürlich insofern problematisch, als dass das unsere Kalkulation sozusagen ad absurdum führt und ich glaube auch problematisch ist für die Idee des Data Acts, um quasi neue Geschäftsmodelle, innovative Startups und so weiter auf diese Daten loszulassen, weil das blockiert und das ist ja höchst kontraproduktiv und bremst auch, ja, weil es unsere Geschäftsmodelle so dann nicht möglich macht. Das sind eigentlich Kosten, die wir dann auch an den Kunden quasi weitergeben müssen und da steht ja eigentlich auch kostenlos. Also von daher, genau, müssen wir auch nochmal gucken, wie wir das juristisch mit unseren Kollegen aus der Juristerei sozusagen bewerten.
Es ist ja letztlich eine genau die Gemengelage, die wir jetzt auch auf unserem Forum hatten und die wir jetzt, die ich jetzt in der Mandatsarbeit auch immer wieder höre, wenn ich auf Nutzerseite bin. Ja, das sind und ich glaube, Hubertus, wir hatten es auch schon öfter, ne? Können wir nicht. Technische Themen wollen wir nicht, ja, oder müssen wir nicht, vielleicht nicht notwendig in der Reihenfolge. Also sprich, die rechtlichen Argumente, das hören wir natürlich auch immer mal wieder. Ja, da ist natürlich noch nicht viel passiert. Höchstens, dass man mal dann hinschreibt und sagt, ja, also in dem Gesetz, was ich lese, da steht drin, ihr müsst, ja, und können wir nicht, ist auch ein bisschen komisch, weil ihr kriegt die Daten ja selber. Ja, warum sollt ihr sie nicht dann auch an jemand anders schicken können? Natürlich ist es nicht ganz so easy, wie ich es jetzt darstelle, aber Themen. Aber schauen wir mal auf die sozusagen die andere Richtung. Wenn ihr die Daten alle hättet, jetzt gerne an diesem Beispiel dieser beiden Traktorenhersteller, was könntet ihr denn da für eure Kunden oder für die Nutzer, eure Kooperationspartner eigentlich erreichen? Also wo ist die Wertschöpfung?
Total. Und vielleicht nochmal, da muss ich noch einen Schritt sozusagen sogar noch ein bisschen zurückgehen. Also wir haben uns natürlich ganz viel mit dem Thema Kundengruppen. Also was ist eigentlich, was sind unsere Kundengruppen, was wollen die eigentlich? Wir haben, glaube ich, zwei nochmal ein bisschen zu differenzierende Kundengruppen für uns entdeckt. Das ist nämlich einmal die Kundengruppe des Datennutzers, also über die wir jetzt wahrscheinlich auch dann gleich sozusagen nochmal ein bisschen sprechen werden. Das werden im Agritech-Bereich vor allem die landwirtschaftlichen Betriebe sein. Aber dann gibt es natürlich auch noch Software-Dienstleister, die für diese datennutzenden Unternehmen oder diese Datennutzer sozusagen einen Service anbieten, wie beispielsweise ein Flottenmanagement. Und das sind in der Tat auch interessante Kunden, auch für uns, die aber nochmal nach anderen Regeln sozusagen ticken, weil die bringen natürlich nochmal sehr viel mehr IT-Know-how mit. Sind vielleicht auch nicht so sehr an Visualisierung, Dashboard und so weiter interessiert. Und nichtsdestotrotz sind die auch an den Daten interessiert, weil sie die Daten für ihre IT-Produkte brauchen. Also wir können ja
Aber die
mal
würden nicht mit dir konkurrieren?
zum Teil ja, zum Teil ist die Frage, ja, auf jeden Fall. Also da gibt es definitiv Schnittmengen, wo wir konkurrieren würden. Zum Teil ist es aber auch so, dass wenn wir eine große Gruppe von, sage ich mal, Landmaschinenherstellern über unsere Plattform und den Datenzugriff anbieten, dann ist es natürlich für so ein IT-Software-Unternehmen, was irgendwie so ein Flottenmanagement macht und irgendwie zig unterschiedliche Marken in seinem IT-Produkt sozusagen anbinden muss, vielleicht auch clever diese Kompetenz des Datenmatchings, Datenaufbereitung und so weiter outzusourcen. Ja, und genau, und in dem Spannungsverhältnis bewegen wir uns genau. Es ist aber in der Tat, es ist, sage ich mal, schwimmende Grenzen, ja. Also da kann vieles auch das IT-Unternehmen vielleicht dann selber leisten. Die Frage ist, wie groß und wie komplex ist die Aufgabe, diese Datenaufbereitung vorzunehmen. Genau.
Also ich würde da gerne ruhig einen draufsetzen. Und wo ist die
Ja.
Innovationspower? Ne?
Ja,
Also,
gerne.
weil es, wir haben ja häufig den Fall auch in der Diskussion zwischen Nutzern und Herstellern. Hersteller sagen ja auch, wir machen auch Innovationen. Wir machen eigentlich Innovationen, indem wir Produktinnovationen machen und so weiter. Und das stimmt ja auch. Ja, also muss man auch mal eine Lanze brechen für die Hersteller. Die machen auch zum Teil einen super Job,
Klar.
wirklich tolle neue Produkte drauf, zum Teil auch Services und so weiter. Aber wenn ich jetzt mal die Stimme der EU nehme, die sagen, klar, aber wir wollen sowohl als auch. Wir
Ja.
brauchen noch mehr Innovation. Und da, glaube ich, setzt die EU auf Unternehmen wie euch.
Ja, genau. Und das glaube ich auch wirklich zu Recht. Also, man muss natürlich sagen, wir stehen gerade am Anfang, ne? Das Unternehmen ist jetzt ein knappes Jahr alt. Es ist quasi wirklich erst, es hat wirklich erst für uns, es ist erst losgegangen seit dem 12.9. letzten Jahres. Es ist natürlich keine Zeit, ne? Und wir kommen jetzt auch nicht mit einer unglaublich tiefen Wissen sozusagen, was Agritech anbelangt, in die ganze Szene rein. Da ist vieles auch, was wir uns noch erarbeiten müssen. Aber das geht relativ zügig voran. Und ich will, glaube ich, einfach mal aus einer, ja, es ist keine theoretische Brille, es ist schon eine praktische Brille, auch nochmal drauf schauen, was denn die Vorzüge sind, wenn man Startups und also Unternehmen, die sich quasi so ein bisschen dazwischen schalten, auch mit einem Tech-Fokus, muss man dazu sagen, weil über viele Unternehmen, über die wir da reden, ne, seien das jetzt Autohersteller, Traktorenhersteller, aber auch in ganz unterschiedlichen Bereichen, Industriebereiche, das sind keine Tech-Unternehmen. Die wollen häufig Tech sein, muss man dazu sagen. Das Mindset ist aber doch dann ein bisschen was anderes. Und das bringen wir nativ sozusagen mit und spielt definitiv in dem ganzen Kontext eine Rolle. Ich glaube, Was ein ganz, ganz relevanter Punkt ist, ist, dass wir einen holistischen Datenmanagement-Ansatz fahren. Und den kann ein Hersteller alleine nicht fahren, weil er immer sozusagen die Brille auf seine Hardware-Produkte sozusagen hat. Das Spannende ist, was wir offerieren können, ist, dass gerade wenn man unterschiedliche Hersteller bei sich hat, die man irgendwie managen möchte. Aber ich will sogar noch weitergehen. Im landwirtschaftlichen Bereich geht es gar nicht nur um Landmaschinen. Da geht es um ganz andere Themen. Da geht es auch noch um Ressourcenmanagement. Da geht es um Energietechnologien, die ich nutze, Solarzellen und so weiter. Da geht es um Gebäudemanagement von Ställen. Da geht es um also wirklich unglaublich viel. Es ist ja eigentlich ein eigenes Ökosystem quasi, was da genutzt wird. Und das ist, glaube ich, wirklich der spannende Punkt, dass wenn du als neues Unternehmen dir dieses global-galaktische in so einem Ökosystem halt anguckst und versuchst aus unterschiedlichsten Quellen dir diese Daten in ein System reinzuziehen, dass du einen ganz neuen Blick auf die Dinge bekommst. Und das ist, glaube ich, der Mehrwert, den nur wir in dem Kontext bieten können und auch versuchen werden zu bieten. Ja.
Vielleicht einmal, jetzt haben wir viel über Landwirtschaft gesprochen. Du sagst, euer Ansatz ist holistisch. Er ist ja auch branchenübergreifend. Ne? Fahrzeugdaten können überall anfallen. Aber mehr eine technische Frage vielleicht. Siehst du die Zukunft einer solchen Plattform eher branchenspezifisch oder ist theoretisch tatsächlich denkbar, dass ich eine Plattform baue, die über alle Branchen hinweg funktioniert? Also ich denke an die Datenformate. Ja, kriegst du in der einen Branche schon von dem einen 5 Datenarten, von dem anderen 750. Der eine schickt es dir in 10-Sekunden-Takt, der andere schickt dir einen USB-Stick. Der dritte hat irgendwelche Echtzeitdaten, die im Millisekundenbereich sind. Also schon in diesem Fall habt ihr ja mit ganz unterschiedlichen Daten zu tun und in vielen Fällen wird es so sein, dass die Nutzer überhaupt kein Interesse an ganz vielen Daten haben. Das musst du auch wieder aussortieren. Braucht es da nicht Know-how, die einzelnen Branchen betreffend und müsste das nicht auch bei euch liegen oder kann man das sozusagen als Techniker, also als sozusagen Plattform-Provider, als Tech-Person bedienen?
Auf jeden Fall, also da muss ich auch, genau, das ist Know-how, was wir uns drauf shippen müssen, quasi so, ne? Und ob man da jetzt vielleicht auch Leute sich reinholt, die das Know-how halt haben, bleibt offen. Wir sind ja gerade erst am Starten, aber ich glaube, das Potenzial dafür ist riesig. Und ich glaube gerade, dass wir halt über diese Grenzen hinweg schauen, das ist unsere Stärke. Ja, das ist unsere Stärke, das ist quasi auch, das ist ja auch genau das, was quasi diesem Login-Gedanken auch entgegenzuhalten ist, ne? Dass ich dann vielleicht, wenn ich halt meine Daten irgendwo zentral liegen habe, von ganz unterschiedlichen Herstellern, von wem auch immer, dann bin ich nicht so abhängig. Dann kann ich vielleicht von einem auch zum anderen mal wechseln, also jetzt vom Hardware-Hersteller quasi. Ich würde sagen, dass unser Ziel ist, genau diesen holistischen Ansatz halt zu fahren. Das geht nur mit Know-how auch von außen und was wir uns quasi von externen reinholen werden. Und es ist auch ein Learning-by-Doing-Ansatz. Ne? Das ist so ein bisschen auch wieder Startup-Mentalität. Wir werden auf dem Weg zu unserem Ziel eine Menge lernen. Jetzt momentan ist es noch nicht viel, was wir ehrlicherweise anbieten können. Das kommt aber mit der Zeit und das wird ein sehr spannender Prozess werden. Weil ich glaube, dass wir da also die richtige Grundmentalität haben und da sozusagen weiter vorangehen auf Grundlage der Daten, die den Datennutzern halt jetzt zur Verfügung gestellt werden müssen, ja.
Ihr habt ja jetzt schon ein paar Use Cases, die du auch schon ansatzweise geschildert hast. Was müsste denn jetzt passieren, damit es bei euch so richtig durchgestartet werden kann, sozusagen die Skalierung? Was muss da passieren? Muss das Mindset-Shift sein? Braucht ihr mal einen ganz großen Kunden oder was würdet ihr euch wünschen als Startup?
Genau, also natürlich, das skaliert, also es ist immer die Anzahl quasi auch der angebundenen Geräte und die Anzahl der Kunden. Wenn die halt größer wird, dann hat sowas irgendwann, glaube ich, auch eine Eigendynamik, wird dann entfaltet, das strahlt dann auf andere aus, ne? Dass man auch Best Practices sozusagen entwickeln kann, wo man die auch noch, sage ich mal, im Argen liegenden Use Cases. Wir haben die Use Cases auf dem Schirm, die alle anderen halt auch auf dem Schirm haben, ja, wenn es irgendwie um Präzisionslandwirtschaft geht, wenn es um Ertragsoptimierung geht, wenn es um Predictive Maintenance der Maschinen geht und so weiter und so fort. In der Gesamtschau, glaube ich, was dieser holistische Datenmanagement-Ansatz anbelangt, wird es dann wirklich spannend, weil dann ganz neue Use Cases auch auftauchen werden, die so halt vorher einfach noch niemand mitgedacht hat und auch niemand auf dem Schirm hatte. Klar, also wir sind vor allem auch interessiert an landwirtschaftlichen Betrieben, die mit uns kooperieren wollen. Je größer sozusagen, desto interessanter natürlich, ne, weil das Skalierungspotenzial wächst. Genau, und da gucken wir, inwieweit wir unsere Kooperationspartner, die Anzahl der Kooperationspartner quasi auch erhöhen können. Ja, ja.
Also bei unserem Roundtable, an dem du ja auch teilgenommen hast, da war eingangs die Seite des Nutzers, der Doug Frerichs, haben wir auch eine schöne Folge mit ihm aufgenommen. Der war ja sehr verhalten. Also ich glaube, er sagte so etwas wie, also meine Daten, das sind meine Betriebsdaten, da lasse ich mir nicht über die Schulter gucken und irgendwelche Startup-Buden, die dann irgendwie mit meinen Daten rumwurschteln, brauche ich überhaupt nicht. Also so ähnlich
hat er das formuliert. Ich erinnere mich.
Ja. Ja. Wie siehst du die Nutzerseite?
Ja, also vielleicht da muss man ganz klar nochmal sagen, das ist wirklich, häufig wird es leider falsch verstanden. Ich komme ja aus dem Datenschutz und da würde man uns einen Auftragsverarbeiter nennen. Also das ist vielleicht erstmal ganz wichtig, ne? Und das wird auch häufig falsch verstanden im Data Act-Kontext, weil ja über die Datenmärkte und so weiter gesprochen wird. Und wir werden wahrscheinlich auch nachher noch kurz darüber sprechen. Nein, also in dem Kontext, wir sind Auftragsverarbeiter. Die Daten bleiben immer in der Hoheit unserer Kunden und es ist auch gar nicht unser Interesse, sage ich mal, mit diesen Daten irgendwie andere Dinge zu betreiben, wenn der Nutzer das nicht ausdrücklich möchte. Ja, so das zum einen, und da spielt Vertraulichkeit, ich komme selber aus dem Datenschutzbereich, mache das jetzt seit 15 Jahren, eine super wichtige Rolle. Wir haben das auch gemerkt, gerade auch bei Landwirten, das sind Betriebe, da geht es um eigene Betriebsgeheimnisse, ne? Da geht es um gerade das Thema Erträge, wie erfolgreich war meine Ernte und so weiter. Das sind super sensible, zu schützende Daten. Und das wäre immer auch, also das würden wir immer als Top-1-Prio sozusagen auch sehen, dass diese Daten dort genauso geschützt sind, wie sie das halt bei anderen Unternehmen auch sind. So, ja, das vielleicht dazu ganz kurz, lass mich noch kurz, Martin, eine andere Sache ergänzen, weil in der Tat im landwirtschaftlichen Bereich vielleicht der Start gar nicht unbedingt so einfach ist, weil dort Startups in der Tat so ein bisschen kritisch eher betrachtet werden oder halt, da kommt irgendwie, uns wurde ja dann auch gesagt, aus der Berlin Bubble, ja, jemand, der sich eigentlich noch nie die Hände hat schmutzig gemacht, irgendwie beim auf dem Feld arbeiten und so weiter. Naja, also erstmal, wir sind ja aus Karlsruhe, aber wir haben den Ansatz, dass wir halt mit den Landwirten zusammen Mehrwerte generieren wollen. Ne? Es geht nicht, das geht nicht ohne so, und es ist auch nicht so, dass wir dann da irgendwie das große Geld drüber abgreifen würden, sondern es geht erstmal darum, eine Dienstleistung, eine Verbesserung für den Landwirt dort zu erreichen. Das wäre unser Ziel und ich glaube, diese Chancen sollte man nutzen, weil sie der Data Act jetzt hergibt.
Ja, also ich kriege jetzt nicht mehr aus dem Kopf den Menschen, der über die Wiese läuft und bei seiner Baugenehmigung scheitert und sagt, es können nicht alle in Berlin-Mitte im Café Oberholz sitzen und eine neue Dating-App entwickeln. Das ist so ein bisschen das Feeling, was man da mitbekommt. Aber du hast jetzt auch schön geschildert, warum das halt schon auch nötig ist, ne? Und was mich aber, und das ist der Punkt, wo ich eigentlich drauf eingehen will, das ist für mich schon neu, diese Beschränkung, den Landwirten zuzusagen, wir machen mit den Daten nichts Eigenes, wir machen mit den Daten nur das, was für dich gut ist. Wir haben sozusagen einen Use Case, wir verstehen, wir holen erstens die Daten für dich, für die du dich gar nicht interessierst bisher, ja, oder du interessieren solltest, und machen daraus aus deinen Daten einen konkreten Use Case. Die Idee, weil wir sind ja bei vielen Daten gerade nicht im Datenschutz, ne? Die Idee ist ja schon, wir haben gar keinen Personenbezug, die Idee ist ja schon grundsätzlich mit den Daten noch mehr zu machen und dann eben über mehrere Nutzer der gleichen Branche hinweg Untersuchungen zu machen und so weiter. Jetzt sagst du, wir beschränken uns da, ich sag mal zunächst, weil wir halt auch das Vertrauen brauchen. Das ist halt schon ein wichtiger Punkt, der möglicherweise auch in der im Gesetzgebungsverfahren nicht ganz so gesehen wird. Das sehen wir jetzt überall, auch was den Geschäftsgeheimnisschutz angeht, aber eben sogar den Datenschutz der Nutzer. Ja, das sind doch meine Daten. Warum soll ich da jetzt einen Dritten drauflassen? Wo ist mein Incentive? Ja.
Absolut. Also ich glaube auch, dass da der Data Act das nicht weit genug gedacht hat in dem Kontext. Und ich meine, man muss ja auch sagen, man kann das natürlich über eine Marktlogik regulieren. Die heißt, das eine, in der einen Situation zahlt jemand etwas für seinen Service, ne? Und das ist quasi auch ein, ich meine, wir müssen ja auch sozusagen von was leben. Naja, und er bezahlt, ich meine, man kennt das in anderen Kontexten auch. Er bezahlt natürlich auch für diese Vertraulichkeit, ne? Und dafür, dass das halt nach wie vor seine Daten sind, ne? Und wir eine Dienstleistung liefern und er weiterhin Herr sozusagen seiner Daten ist. Es gibt natürlich auch das Modell, das kann man natürlich in Form von so einem Freemium-Modell fahren, dass man sagt, naja, aber es gibt vielleicht auch eine andere Variante, wo du halt nichts zahlen musst. Und dann ist die Freiheit aber dessen, was wir mit den Daten machen dürfen, umso größer. Ja, das ist sicherlich auch eine Idee, die haben wir auch schon durchgespielt. Die ist aber gerade im B2B-Kontext nicht so relevant, weil dort als Unternehmen man eher bereit ist, auch genau für diese Vertraulichkeit Geld auszugeben. Ja, und das kennt man ja in anderen Kontexten auch. Das ist auch in Ordnung. Ja, ja. Also letztendlich muss man das dem Kunden überlassen, diese Wahl.
Und ja. Das ist deine Historie als Datenschützer natürlich schon Gold wert, ne? Also wenn du jemanden, der sich sozusagen auskennt, sagst, hey, wir gehen davon aus, das sind keine Daten mit Personenbezug, aber wir tun so, als seien wir Auftragsverarbeiter mit einer strengen Weisungsgebundenheit, mit Löschpflichten, mit in einem entsprechenden Vertrag, hilft es wahrscheinlich schon, dann auch dieses Vertrauen da zu kriegen. Hm.
Also genau, es kommt sogar noch erschwerend hinzu, dass ich sozusagen im Leasingbereich unterwegs bin als Finanzdienstleister. Unsere Kollegen sind bei einer Bank, da geht es noch um Bankgeheimnis und so weiter. Also ich kenne mich sehr gut aus, was genau dieses ganze Thema Vertraulichkeit anbelangt. Und mir ist es auch ehrlicherweise, weil ich so lange auch in diesem Bereich gearbeitet habe und auch geforscht habe, also Datenschutz ist nach wie vor ein sehr wichtiges Thema für mich. Ja, ich habe da viel Wissenschaft zugemacht und es gibt sehr gute Gründe, dass wir diese Regeln haben. Und das genau sieht man in dem Kontext ja auch. Ein Unternehmen hat natürlich auch ein Interesse daran, bestimmte Informationen auch vertraulich zu halten. Das ist völlig, völlig in Ordnung so, ja. Ja.
Apropos Finanzen, also immer öfter hören wir, sehen wir auch, dass Interesse auch seitens der Versicherer und Finanzierer an Daten besteht. Gerade bei großen Anlagen, also so ein großer Traktor oder so eine große landwirtschaftliche Maschine. Sie gucken ja auch in den Windbereich, so eine Windturbine oder ein großer Schlepper oder so. Das sind ja schon große Beträge. Und die werden häufig dann fremdfinanziert und mit der Finanzierung kommt auch eine Versicherung. Und da wird es dann auch interessant. Ist das auch etwas, was euch beschäftigt oder begegnet?
Ja, also ich meine, da sind wir jetzt genau beim Thema, ne? Und das ist also das Thema der Datenmärkte quasi, ne? Und der Secondary Use und der Unternehmen, die quasi in der Datenökonomie dann als Kunden quasi der Datenhändler, der Datenplattform, über die dann Daten gehandelt werden und so weiter auftreten. Ich glaube ehrlicherweise, also wenn ich mich jetzt gerade im Markt umgucke, wir sind sehr aktiv im B2B-Bereich, dann ist das quasi wirklich erst langfristig ein Thema. Wir haben beispielsweise auch, da kann ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern bezüglich der Fahrzeugdaten, wir haben sehr engen Kontakt zu großen Autovermietungsunternehmen, die sehr große Anzahl von Fahrzeugflotten in ihren Reihen sozusagen haben und auch sehr großes Interesse an den Daten. Wir kommen auf andere Wege, sage ich mal, auf diese Daten sozusagen, haben da Zugriff drauf über dezentral verbaute Boxen, die über eine physische Schnittstelle aus dem Auto sozusagen da Zugriff besteht. Aber da sind wir quasi auch auf diese Unternehmen zu und haben gesagt, hier, ihr habt auch eine riesige Ressource quasi, ne? Datenressource quasi vorliegende. Könnte es auch um Themen wie Monetarisierung und so weiter dieser Daten gehen. Und da war aber eher die Rückmeldung, das war jetzt vor einem Jahr, muss man dazu sagen, oder Dreivierteljahr, aber da war die Rückmeldung eher sehr verhalten. Ne? Also das heißt, wir sehen halt, man fragt sich erstmal, was kann ich selber bezüglich meiner Geschäftsprozesse, Automatisierung und so weiter, mit den Daten halt für mein Unternehmen, für den Kernbestandteil meines Unternehmens machen. Und diese Frage nach Daten als Ressource und mit den Daten weiteres Vermarktungspotenzial erschließen und so weiter und so fort, wofür wir auf jeden Fall auch da wären als ein Startup, weil genau damit befassen wir uns und das finden wir auch einen ganz spannenden Punkt. Aber die Marktrealität sieht gerade anders aus. Das sind nicht die Fragen, die sich die Akteure gerade stellen. wenn sie sich die Fragen überhaupt stellen, weil das ist ja jetzt noch ein nächster Punkt vielleicht, ne, über den wir auch noch reden, wie ist der Data Act eigentlich in der Gesellschaft angekommen? Und wir müssen leider auch feststellen, an vorderster Front noch nicht besonders weit. Also viele Unternehmen haben davon irgendwie mal was in der Presse gelesen, aber nehmen den Data Act eher als eine Art regulativen Bremsschuh wahr, auch wenn sie selber sozusagen vielleicht eigentlich auf der Enablement-Seite sitzen und nicht so sehr als Enabler und der Idee, was dahinter eigentlich in der Vision sozusagen der EU-Kommission steckt. Und das ist schade und da muss eine Menge quasi auch Sensibilisierungsarbeit geleistet werden. Das machen wir jeden Tag. Es ist in der Tat so einfach. Ja, ihr seid im selben Boot, ich weiß,
Ja, also kann ich kurz berichten, ich war letzte Woche, oder wenn ihr das hört, schon ein paar Wochen her, in Barcelona auf einer Konferenz voller Tech-Lawyers, da hatten wir ein Roundtable zum Data Act, alles Tech-Lawyers, das war Tech in M&A, die M&A-Lawyers hat sich keiner von denen an unseren Tisch verirrt, weil es in deren Bubble tatsächlich null Rolle spielt, in dem Tech-Bereich schon und überall die gleichen Aussagen, ja, wenig bis gar keine wirkliche Nutzeranfragen. Eine Ausnahme, ein schwedischer Kollege hat gesagt, also er hätte zwei Mandanten, wo er auf Herstellerseite sitzt, wahrscheinlich auch ein Fahrzeughersteller, schätze ich mal, und sie hätten am ersten Tag von dem größten B2B-Kunden eine Aufforderung bekommen, also am 13. September, doch bitte alle Daten rauszurücken, und bei einem anderen Mandanten von ihm sind also in der ersten Woche 100 Anfragen von 100 verschiedenen Verbrauchern, die alle gleich lautend waren, offenbar von dem Wettbewerber gesteuert. Wir sind da nicht dazu gekommen, vielleicht lade ich ihn mal ein hier, dass wir darüber mal sprechen können, über Data Act in der Anwaltspraxis. Also das Bild ist natürlich unverändert so, wie du es auch sagst, ne, dass das halt schon noch ein bisschen braucht. Und dein Beispiel mit den Mietwagen, da kenne ich mich auch ein bisschen aus. Ja, da, mit denen haben wir über die Daten, die in den Autos anfallen, gesprochen, als der Data Act noch ein Baby war. Da gab es den noch gar nicht sogar. Ja, und die, da hatten die schon auf dem Schirm, hey, es gibt ja Leute, die daran interessiert sind, wo die Autos wie stark bremsen, wo die meisten Unfälle passieren, wo immer zu schnell gefahren wird und so weiter. Das sind ja zum Beispiel die Kommunen, die sich dafür interessieren könnten. Aber das Projekt ist im Datenschutzwust untergegangen. Das hat man sich nicht getraut, obwohl man das ja anonymisieren hätte können. Das interessiert ja gar nicht, wer da der Fahrer ist. Und es braucht halt jemand, der das als Thema für sich entdeckt in der Company und ein bisschen Backing und Geld bekommt, daraus was zu machen, das überhaupt zu entdecken.
Ja. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Du hast ja eben die Akteure genannt, Philipp, und du gerade, Martin, hast darauf hingewiesen, dass es immer um Einzelpersonen eigentlich geht, nicht? Das ist, glaube ich, unsere Erfahrung aus den letzten 2 Jahren. Und ich komme ja selber aus dem Corporate-Bereich. Da war das nicht anders, lange vom Data Act. Wenn Dinge wirklich verändert wurden, hing das immer an Einzelpersonen. Diejenigen, die operativ für einen Bereich verantwortlich sind, denken normal, ganz normal, immer erstmal an Efficiency. Ja, wie kann ich meinen Bereich noch effizienter gestalten? Ja, und da ist wahrscheinlich wenn man mal die ursprüngliche Zielsetzung der EU sieht, da stand schon Innovation ganz stark im Vordergrund. Also ich kann das auch nur bestätigen. In den verschiedenen Sektoren, in denen wir unterwegs sind, geht es erstmal um Efficiency. Und das ist aber auch völlig okay. Denn das Potenzial dort ist riesig groß. Ne? Also wir hatten jetzt bei der Digicon, haben wir ja so 2 Cases vorgestellt, die auch eingeflossen sind in den Omnibus-Prozess. Ja? Wenn man es schaffen würde, nur eine der Hauptfehlerquellen zu adressieren, die dafür sorgen, dass Busse stehen bleiben mit Fahrgästen drin, ja, hat jeder schon mal erlebt, und abgeschleppt werden müssen. Das sind häufig die gleichen Fehler, die sich vermeiden lassen würden, wenn man ein bisschen mehr Daten hätte und da die mit KI schön nebenher laufen lassen. Das Potenzial ist riesig. Wir sprechen von Hunderten von Millionen Savings pro Jahr und vor allen Dingen vielen, vielen weniger frustrierten Fahrgästen. Das Potenzial im Efficiency-Bereich allein.
Ja. Ja, das glaube ich auch, und deswegen ist es so wichtig, dass sich also die Unternehmen da genau diese Frage stellen und auch nicht, sage ich mal, sich ins Boxhorn jagen lassen, wenn es jetzt vielleicht am Anfang auch nicht so einfach ist, ne, diesen Zugriff zu bekommen, die Daten in einem Format oder mit zugehörigen Metadaten, ne, dass das dann irgendwie in der Analyse auch einfach werden lässt. Aber Genau, wir sind ja hier bei dem Podcast. Ich kann ja noch ein bisschen Werbung machen für Datarouge. Nein, aber wenn Unternehmen genau das gucken, die da Interesse haben und an Hindernissen vorbeikommen, dann kommt bitte auf uns zu, weil genau für diese Hindernisse, genau damit kennen wir uns jetzt gerade aus und genau da versuchen wir Ansätze zu fahren, dass man diese Hindernisse halt umschifft und genau dann die Dinge auch mit den Daten machen kann, die das Unternehmen dann voranbringen. Ja,
ja. Ja. Ja, guter Punkt, dass es eben, ihr sagt, ihr seid tech-driven und ihr baut eine Plattform, aber eben nicht nur, ne? Und das ist halt schon das, manche wollen halt auch nicht noch eine Plattform, wo sie dann wieder irgendwelche Daten abgreifen können oder erstmal sehen müssen, die da hinkommen, sondern gut, das erzählen wir jetzt hier auch in jeder zweiten Folge, dass es auf die Use Cases ankommt und dass man halt schaut, was können wir für euch tun. Und da ist natürlich dann gut, wenn man da Erfahrung hat. Vielleicht noch mal ein bisschen Blick nach vorn. Erstens, wie entwickelt sich sozusagen der Markt für Datenaustausch? Also du bist ja offensichtlich, wie wir, davon überzeugt, dass das was wird, ja, dass das vorangeht, sonst würdest du ja nicht derzeit investieren. Aber siehst du da jetzt einen Quantensprung, ob mit oder ohne Data Act, aber dass es generell ein Mehr an Datenaustausch gibt, dass wir so ein bisschen Switch sehen? Also mein Table hieß Deregulating the EU. Und from data protection to data use. Ja, so in diese Richtung, siehst du das oder ist es eher, wird es eher in kleinen Schritten weitergehen?
Genau, also bevor ich auf die Frage eingehe, weil ich wollte vorher noch einen kleinen Einschub machen, genau, also was uns, glaube ich, auch noch, und ich gehe auf die Frage ein, was uns auch auszeichnet, ist, glaube ich, genau diese Schnittstelle zwischen IT und Recht. Also das ist mir insofern nochmal wichtig hervorzuheben, weil was wir halt auch machen, ist das Thema Enforcement. Ja, also Enforcement im Sinne von, naja, wir kümmern uns halt auch darum, dass dieser Datenzugriff rechtskonform sozusagen erfolgt. Wir haben einen sehr kurzen Draht zur Aufsichtsbehörde aufgebaut. Und wir sind auch am Überlegen, ob wir auf unserer Website eine Stelle sozusagen schaffen in Form von einer Subsite oder so, wo wir so ein bisschen auch nochmal Transparenz reinbringen, welche Akteure auf dem Markt halt auch nicht compliant sind oder ne, wie die Aufsichtsbehörde dann halt auch mit so einer Beschwerde halt auch umgeht, um einfach Druck auch in den Markt reinzubringen, weil das braucht's, ja, und Non-Compliance ist für uns halt zumindest keine Lösung und muss halt auch, finde ich, das ist eine geltende EU-Verordnung, halt auch bekämpft werden. Hat sich was bezüglich Data Usage sozusagen verändert? Naja, ich meine, ich war vor anderthalb Jahren noch nicht oder vor zwei Jahren noch nicht tief in dem Thema so drin, deswegen in der Rückschau kann ich das vielleicht nicht so gut bewerten. Ich glaube schon aber, dass, ich meine, es gibt ja einen Rechtsanspruch sozusagen für den Zugriff auf die Daten. Und das schaffen eigentlich schon auch alle Plattformen. Also, dass ich beispielsweise, wir nennen das so ein bisschen das Amüsgöl, ne, aber dass ich quasi so ein bisschen so diesen Vorgeschmack in Form von einer Download-Datei bekomme, das ist größtenteils schon auch die Situation, ja. Und da kann ich mir ein bisschen was angucken, was denn mein Fahrzeug so an Daten produziert hat zu dem Zeitpunkt, wo ich das Knöpfchen gedrückt habe, ne, mit einer eindimensionalen Zeitdimension. Aber in der Tat, ich glaube, wenn es dann darum geht, das Ganze ernsthafter zu betreiben dann, wie gesagt, weil die wirklich spannenden Analysen laufen immer über eine zeitliche Dimension, ja, mit einem Echtzeitdatenzugriff und das Ganze kontinuierlich, dann wird es in der Tat auch in der Marktpraxis schwieriger. Ich glaube aber, das wird sich, also mit dem Ausblick vielleicht, das wird sich verändern. Das wird sich verändern, wenn die Bundesnetzagentur ihren Job ernst nimmt und hier halt dann auch auf die Unternehmen zugeht, Verwarnung ausspricht, Bußgelder auch in den Raum stellt und so weiter und so fort. Und es wird auch Gerichtsprozesse geben dazu, die da Dynamik reinbringen werden. Weil wie ihr ja auch wisst, also die EU-Verordnungen sind ja nicht zimperlich sozusagen, wenn es um auch signifikante Höhen von Bußgeldern geht. Genau, also da glaube ich, kommt noch ordentlich Schwung rein. Ja.
Klingt jetzt allerdings eher nach einem mittelfristigen, nicht kurzfristigen Entwicklungsprozess. Ich würde da vielleicht gegenhalten, ganz kurz, und ja, auch ein Statement wagen in deine Richtung, Martin. Wir machen ab und zu so kleine Wetten. Wenn du in 5 Jahren wieder auf der, oder in 3 Jahren vielleicht sogar, wieder mit deinen M&A-Kollegen zusammensitzt, wage ich die These, dass die dann ganz anders da drauf gucken, weil plötzlich ist ein sozusagen so den Breakthrough gegeben hat. Irgendwann, das ist meine These, haben wir die kritische Masse an Unternehmen, aber vor allen Dingen Sektoren, die begriffen haben, was der Wert von Daten ist. Und dann wird das einfließen in Bewertungen. Auch Unternehmensbewertungen bei M&A-Aktivitäten. Und dazu wird da gehören auch Data Governance, also wie, welche Daten, auf welche habe ich Zugriff, wie gehe ich mit denen um? Das wird ein Bestandteil sein der Unternehmensbewertung. Das dauert noch einen Tick, aber ich glaube, irgendwann macht's klack, ja, und plötzlich springen sie alle drauf. Das ist meine Hoffnung. Ich glaube nicht, dass es in den nächsten 12 Monaten passiert, aber vielleicht in den nächsten 3 Jahren, das denke ich schon, das wäre auch ein,
glaube ich, die richtige Entwicklung. Ich habe ja dann vor großer Runde die Erkenntnisse meines Tisches zusammenfassen dürfen und da mussten auch die M&A-Lawyers zuhören. Und wenn man so in den Pausen gesprochen hat, denen ist, also sie sagen jedenfalls schon, dass es dem bewusst ist. Es ist halt nur von sonstigen Assets, ja, von Kundenstamm, dann da kommen die Daten halt schon weiter hinten und Data Compliance allemal. Data Privacy ist schon jetzt ein Thema, aber ich stimme dir zu, da wirst du mich nicht dagegen halten sehen. Ja, im Gegenteil, wir sind dabei, Panels vorzubereiten, wo es halt um dieses Interplay geht. Welche Rolle spielen sie denn jetzt wirklich? Wie bewerte ich das? Wie kann ich damit umgehen? Ja.
Cool. Philipp, jetzt doch aber noch einen Blick in die Zukunft. Haben da begonnen, so ein bisschen reinzugucken, aber was würdest du dir jetzt wünschen oder was würdest du empfehlen, was in Europa passieren soll in diesem Bereich Datenaustausch oder auch Umsetzung Data Act in den nächsten Jahren? Monaten, 12 Monaten oder so, damit wir wirklich wieder wettbewerbsfähiger bleiben werden.
Genau, also man muss auch dazu sagen, vielleicht, ich habe mich ja wissenschaftlich auch so ein bisschen mit dem Data Act auseinandergesetzt. Der Data Act ist ja auch nicht irgendwie eine Verordnung, die ja irgendwie mal so entstanden ist und die irgendwie von ihrer Grundidee, von ihrer Vision uns als Europäische Union nicht voranbringen soll, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Sie ist quasi ein strategischer Eckpfeiler unserer europäischen Datenstrategie, die die EU global wettbewerbsfähiger machen möchte. Und was ist die Idee dahinter? Naja, ein Großteil dieser Daten, die halt bis jetzt brach liegen, nutzbar zu machen. Das muss man, glaube ich, sagen. Und da ist der politische Wille, glaube ich, und das Verständnis auch schon da, dass das halt ein riesiges ungenutztes Potenzial ist, was bis jetzt einfach auch größtenteils brach liegt. Und wo man auch neue Unternehmen wie uns, Startups, vielleicht auch dazu nochmal, wir haben jetzt nochmal auch wirklich recherchiert, eigentlich jede Woche irgendwie gibt es noch andere Unternehmen, ne, mit denen man sich vielleicht auch da so ein bisschen verbünden kann, strategische Partnerschaften eingehen kann oder so in diesem Bereich. Es gibt sie kaum, leider, muss ich momentan sagen. Wir sind eins der wenigen Startups, das sich den Data Act sozusagen als ein ganz zentrales Bestandteil des Geschäftsmodells zum Ziel setzt. Und das ist schade, weil ich glaube, das ist halt ein riesige Potenziale beinhaltet. Genau, ich glaube, dass wenn man den Data Act zum Fliegen bringen möchte, dann muss man einiges mehr tun, weil es gerade, glaube ich, so ist, dass er ganz, ganz langsam nur abhebt und für nicht sich auch die Frage stellt, hebt er überhaupt wirklich irgendwann ab? Ich glaube, dass Startups, dass auch Unternehmen, das muss auch nicht immer ein Startup sein, es kann auch ein Unternehmen sein, was schon länger am Markt ist, aber was quasi so da diese Business-Mehrwerte auch drin sieht und neu die Dinge denkt, wenn die da reingehen, ja, dann glaube ich, gibt es da sehr viel mehr Musik in dem Ganzen und dann kann das Ganze, es muss ein bisschen durchgeschüttelt werden, habe ich manchmal das Gefühl, neu gedacht werden, weil das fehlt mir so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle, aber ich glaube, es hat Riesenpotenzial und ja, ich bin auch davon überzeugt, und wir werden dafür kämpfen, ehrlicherweise, dass dieser Data Act von der Vision her, die Daten für die Datennutzer zugänglich zu machen, dass das eine Vision ist, wo wir in 2-3 Jahren sagen können, ja, jetzt hat jeder Datennutzer wirklich diesen Zugriff und kann Dinge mit diesen Daten machen, die er vorher vielleicht nicht in der Lage war zu tun. Das wäre unsere Vision und genau deswegen haben wir uns gegründet und genau dafür treten wir am Markt an. Ja.
Sehr gut. Hast du dann vielleicht noch abschließend eine Botschaft sozusagen in Richtung, ja, wohl vor allem der Unternehmen, aber auch in Richtung der Politik, die du loswerden möchtest, wo du sagst, das ist das, was jetzt passieren muss?
Also als letztes möchte ich nochmal sagen, weil wir ja auch immer so ein bisschen, das war jetzt an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch so ein bisschen konfrontativ gegenüber Dateninhabern oder Unternehmen, die quasi IoT-Geräte Darsteller IoT-Gerätehersteller darstellen. Letztendlich sind wir natürlich, also das Optimum ist immer eine Win-Win-Win-Situation. Ne? Das wieso nicht? Ne? Wenn wir das erreichen können, umso besser so, ne? Gemeinsam sozusagen an der Front zu arbeiten. Klar. Ich glaube halt, dass das an der einen oder anderen Stelle bis jetzt wirklich nicht funktioniert hat. Ja, das muss man halt auch sagen. Wir haben das ganze Thema mit den Datenräumen gesehen, die meiner Ansicht nach, wenn ich das so hart formulieren kann, in ganz vielen Bereichen gescheitert sind. Die sind massiv öffentlich finanziert worden, haben aber nie wirklich selbstständig sozusagen, haben die sich tragen können. Und jetzt ist es sozusagen irgendwie auch an anderen, das zu versuchen sozusagen zum Fliegen zu bringen. Ich würde mir wünschen, dass sowohl die Politik als auch die aufsichtsbehördliche Zuständigkeit sozusagen die Potenziale des Data Acts vollumfänglich halt erkennt und fördert. Das heißt auch, dass die Aufsichtsbehörde hier, wenn Non-Compliance sozusagen da ist, und das ist auch relativ, ja, es ist Non-Compliance, die halt auch billigend in Kauf genommen wird, muss ich an der einen oder anderen Stelle sagen, dass dagegen hart vorgegangen wird, weil das verzerrt den Markt an der Stelle. Und das ist dann auch sowohl für die Datennutzenunternehmen als auch für die Unternehmen, die versuchen, Geschäftsmodelle in dem Bereich zu entwickeln, super kontraproduktiv. Genau, und dann natürlich Richtung digitaler Omnibus und Politik und so weiter, würde ich mir auch wünschen, dass noch mehr quasi gesehen wird oder noch mehr Förderung betrieben wird in diesem Bereich der Geschäftspotenziale, die dort entstehen sollen, weil man sagt jetzt so ein bisschen, der Markt soll sich da irgendwie, wir sind auch im Austausch mit der EU-Kommission dazu beispielsweise, da wurde jetzt so ein bisschen gesagt, naja, wir haben jetzt diesen Data Act geschaffen und jetzt gucken wir mal, wie sich das entwickelt und dass da halt innovative neue Startups entstehen. Wir sind sehr gut vernetzt in der Startup-Szene, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch deutschlandweit. Bei den Startups kennt kaum jemand den Data Act, das ist einfach ein Fakt. Ja, also das muss man halt wirklich so ganz bland sozusagen auch sagen. Und da muss was passieren, wenn man möchte, dass das Thema aus einer marktwirtschaftlichen Logik heraus zum Fliegen gebracht wird. Das würde ich mir an der Stelle dann auch von der Politik sozusagen mehr wünschen. Ja.
Ja, vielen Dank, Philipp. Wir hören da nochmal ganz laut und stark den Aufruf, auch an die Bundesnetzagentur relativ konkret. Macht was, tut was, dass der Data Act bekannter wird. Ja, wir tun auch unseren Teil. Wir tun es auch gerne zusammen mit der Bundesnetzagentur, die ja wirklich, das muss man auch wirklich sagen, hier schon toll vorgelegt hat, bevor sie überhaupt offiziell ernannt worden ist. Da nochmal der Hinweis. Ja. Es gibt bei der Bundesnetzagentur inzwischen, glaube ich, ein Postfach. Da kann man tatsächlich Anfragen stellen zu Verständnisfragen zum Data Act. Es gibt auch eine Website. Guckt euch das mal an. Relativ übersichtlich. Noch nicht so eine große Detailtiefe, aber die Bereitschaft dort auch auf Fragen einzugehen. Und wir haben vor kurzem gehört, es sind auch die ersten Fragen eingetrudelt und die werden auch bearbeitet. Und was mich besonders gefreut hat, da wirklich ein großes Lob und Dank an die Bundesnetzagentur. Sie legen ganz großen Wert darauf, dass sie sich auch immer international abstimmen, sodass, wenn solche kritischen Fragen, so Q&As, hier mal beantwortet werden, dass das dann auch immer abgestimmt ist mit den Partnerorganisationen in Nachbarländern oder in anderen EU-Ländern. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir hier wirklich diesen europäischen Datenmarkt schaffen. Ja. Philipp, dir nochmal herzlichen Dank für die Einblicke. Einblicke in deine verschiedenen Bereiche, also auch deine Vergangenheit, die du wunderbar jetzt kombiniert hast mit der Zukunft, Datenschutz und Datennutzung. Ein ganz tolles Beispiel, wie du das zusammenbringst. Vielen Dank auch für die konkreten, du hast das Nähkästchen genannt, in das wir mal reingucken durften. Das hat großen Spaß gemacht und das ist genau das, was wir hier brauchen. Das ist das, was wir uns als Ziel gesetzt haben, Martin und ich, dass wir Live-Stories so weit wie möglich offen teilen. Wir geben allen Perspektiven hier ein Forum. Wir haben ja nicht nur Startups hier, wir haben nicht nur Nutzer, wir haben ja auch, der letzte Podcast war, vorletzte Podcast, glaube ich, war das von einem Maschinenhersteller, auch in der Landwirtschaft. Also wir bringen diese Perspektiven hier zusammen. Und da nochmal der Hinweis für unsere werten Zuhörer, die noch dabei sind, der Newsletter. Da steht auch einiges Interessantes drin. Sowohl Use Cases, konkrete Use Cases könnt ihr da nachlesen, als auch die letzten Neuigkeiten aus der Szene quasi zum Data Act. An dieser Stelle, Martin, gebe ich dir nochmal das Wort und dann verweisen wir auf die nächsten Sessions.
So machen wir das. Ja, auch von mir. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und mit uns dabei wart. Danke, lieber Philipp, für dein Kommen. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Data Navigator, der Podcast zum EU Data Act.